Herzlich willkommen beim DMW-Podcast. Diese Woche Musik heilt, ganz individuell. Der Einsatz von Musik zu therapeutischen Zwecken hat eine lange Tradition. Musik wird unter anderem bei Patienten mit Depressionen oder chronischen Schmerzen sowie in der neurologischen Rehabilitation als Behandlungsverfahren eingesetzt. Untersuchungen zur Evidenz der Musiktherapie sind jedoch schwierig. Im Alten Testament wird König Saul durch einen vom Herrn gesandten bösen Geist geplagt. Doch so oft ein Geist Gottes Saul überfiel, nahm David die Zither und spielte darauf. Dann fühlte sich Saul erleichtert, es ging ihm wieder gut und der böse Geist wich von ihm. Einen spektakulären Fall neueren Datums beschreibt der amerikanische Neurologe Oliver Sacks in seinem Buch »Zeit des Erwachens«. Ein Parkinson-Patient, der fast völlig gelähmt war, konnte immer noch Chopin spielen und wenn er das tat, verschwanden seine Lähmungen und er erschien völlig gesund. Ein Beweis für eine Wirksamkeit von Musik als Therapie sind solche Individualbetrachtungen natürlich nicht. Wie steht es also um die Evidenz der Musiktherapie? Es gibt derzeit etwa 15 Cochrane Reviews zum Thema Musiktherapie zu sehr unterschiedlichen Krankheiten. Deutlich mehr als in anderen künstlerischen Therapien. Die Musiktherapie befindet sich auf dem Weg, eine evidenzbasierte wissenschaftliche Anwendungsmedizin zu werden. Manche Interventionen sind dabei schon weiter fortgeschritten als andere, sagt der Psychologe Prof. Dr. Thomas Hillecke, Dekan der Fakultät für Therapiewissenschaften an der SRH Hochschule Heidelberg. Geforscht werde viel. Es gibt einen deutlichen Anstieg von klinischen Studien und Meta-Analysen, aber die zeigen, dass vieles noch offen ist. Oft wird zwischen den beiden Anwendungsgebieten Musikpsychotherapie und Musikmedizin unterschieden. Die Übergänge sind allerdings fließend. Bei ersterer macht der Patient aktiv Musik mit einem einfach zu spielenden Instrument oder seiner Stimme. Er muss keine Noten lesen und Vorerfahrungen mit Instrumenten werden nicht benötigt. Häufig werden Gruppensitzungen angeboten. Der Therapeut ermutigt, gibt aber möglichst wenig vor, sodass eine eigene Dynamik entstehen kann. Die Musik dient der Kommunikation zwischen den Teilnehmern. Die Art, wie sich die Patienten musikalisch ausdrücken und die Probleme, die dabei auftreten, werden dann stellvertretend für Schwierigkeiten im Alltag bearbeitet. Die Theorie dahinter: Die musikalische Struktur ist ein Spiegel der gedanklichen Struktur. Musiktherapie als psychotherapeutisches Verfahren bezieht so durch die Musik die nonverbale Ebene des Erlebens von Gefühlen und Emotionen neben dem reflektierenden Gespräch mit ein.
Eine Untersuchung der Wirksamkeit dieser Therapieform ist jedoch schwierig. Denn ob das Vorgehen nach einem Schema die Realität einer authentisch ablaufenden Musikpsychotherapie abbilden kann, ist umstritten. Doch wenn man verwertbare Daten haben will, muss man eine Kontrollgruppe und immer den gleichen Ablauf in Therapiesitzungen haben. Die Psychologin und Musiktherapeutin Prof. Dr. Susanne Bauer, die den Masterstudiengang Musiktherapie an der Universität der Künste in Berlin leitet, erklärt die Problematik. Wenn ich ein Programm fahre, wie in der Verhaltenstherapie, widerspreche ich den Grundsätzen der Musiktherapie. Wir sagen als Therapeuten nicht, heute probieren wir mal einen Zweierrhythmus, morgen einen Dreierrhythmus und übermorgen einen Viererrhythmus. Man wolle ja, dass die Patienten ihre Ressourcen aktivieren. Da kann man nicht, wenn der Patient eine Idee hat, sagen, das geht jetzt nicht. In der sogenannten Musikmedizin oder funktionalen Musiktherapie geht es dagegen nicht darum, selbst Musik zu machen, sondern meist um reine Rezeption. Die Patienten hören eine bestimmte Musik, die ihnen hilft, zu entspannen oder ihre Aufmerksamkeit auf etwas zu lenken. Ziel kann beispielsweise sein, die Konzentration auf Angst oder Schmerz zu vermindern und den damit verbundenen Teufelskreis der Selbstverstärkung zu unterbinden. Musik kann auch Sprach- und Gangtrainingsprogramme in der Rehabilitation unterstützen. Bei der rezeptiven Methode kommt es weniger auf die Beziehung und das Wechselspiel zwischen Patient und Therapeut an. Die Musik selbst beeinflusst den Rezipienten. Diese Effekte sind messbar, beispielsweise das Senken von Herz- und Atemfrequenz, Blutdruck oder Muskeltonus, sowie die Reduktion von Stresshormonen und Schmerzempfindung. Auch die Gehirnleistung wird beeinflusst. Im FMRT zeigt sich, dass Musik ein extensives Netzwerk limbischer und paralimbischer Strukturen aktiviert, Hirnstrukturen, die zentral für die Verarbeitung von Emotionen verantwortlich sind. Das Hören von Lieblingsmusik führt beispielsweise zu einer starken Reaktion in solchen Hirnzentren, die auch beim Sex, bei gutem Essen und Drogenkonsum angesprochen werden. Bei Demenzkranken ruft das Hören von Musik, die die Betroffenen aus ihrer Jugend kennen, alte Erinnerungen hervor. Neurologisch gesehen aktiviert die Musikwahrnehmung verschiedene Nervenbahnen und Hirnareale, und regt dadurch das Gehirn zu vermehrter Aktivität an. Besonders erstaunlich, das Hören angenehmer Musik führt automatisch zu prämotorischer Aktivität. Es werden also beim Verarbeiten von Musik die gleichen Bereiche aktiviert wie beim Musikmachen.
In vielen Studien wurden Effekte des Musikhörens nachgewiesen. Positiv wirkte die Musiktherapie unter anderem bei affektiven Störungen, in der Psychosomatik, bei Demenz, neurologischer Rehabilitation und chronischem Schmerz. Längere Interventionen führten zu besseren Ergebnissen als kürzere. Doch die meisten Studien haben aufgrund geringer Probandenzahlen eine limitierte Aussagekraft. Das breite Anwendungsgebiet und die methodische Diversität machen es schwer, auf die nötigen Fallzahlen zu kommen. Nach einer Publikation aus dem Jahr 2007 erreichten die untersuchten musiktherapeutischen Interventionen eine Effektstärke von rund D gleich 0,8. Das bedeutet, dass mit Musiktherapie behandelte Patienten nach der Therapie einen besseren Wert als rund 80% der Patienten einer nicht behandelten Kontrollgruppe erzielten. Die Autoren forderten jedoch eine bessere methodische Qualität der Primärstudien, größere Probandenzahlen und das Einführen systematischer Kontrollgruppen. Die Zielkriterien müssten objektiver formuliert und überprüft werden. Auch die Langzeitwirkung von Musiktherapie bleibe noch zu prüfen. Im Allgemeinen scheinen sich in der Musikmedizin ruhige und getragene Stücke zu eignen. Manche Forscher schreiben bestimmten Musikstücken die Aktivierung verschiedener Emotionen zu, etwa beunruhigend versus entspannend, Freude versus Traurigkeit. Doch was für den einen beruhigend ist, kann den nächsten zur Weißglut treiben. Daher ist es wichtig, dass die Patienten die Musik mögen, und das ist von Hörerfahrungen und Vorlieben abhängig. Die persönliche Erfahrung und die Sozialisation eines Menschen spielen dabei eine große Rolle. Aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge wird Musik ähnlich komplex wie Sprache im Gehirn verarbeitet. Musikstücke erhalten somit eine Bedeutung, die vom Rezipienten verstanden wird. Dabei bleibt aber bislang offen, inwieweit diese musikalische Sprache universell oder kulturgebunden ist. Auch in vielen anderen Ländern und Kulturkreisen wird Musik als medizinische Anwendung genutzt. Gerade dort, wo effektive Schmerztherapien für viele Patienten unerschwinglich sind und die Bevölkerung in traditionellen Denk- und Lebensweisen verwurzelt ist, könnte Musik ein günstiges und wirksames Mittel zur Ergänzung schulmedizinischer Maßnahmen sein.
Wie eine aktive Musikgruppentherapie abläuft, beschreibt Bauer am Beispiel von schizophrenen Patienten. Deren Erkrankung führt zu Wahrnehmungs- und Denkstörungen, Desorientierung in Zeit und Raum sowie Kommunikationsstörungen. Die Betroffenen wirken sozial isoliert, ihre Affekte sind flach, ihr Ausdruck einseitig. In den ersten Gruppentherapiestunden stellt Bauer oft fest, dass die Patienten beispielsweise nur mit einem Schlegel auf der Trommel spielen, immer gleich laut oder gleich leise, die Musik sei wenig strukturiert. Sie sieht darin einen Ausdruck des Seelenlebens. Wenn jemand psychisch instabil, eingeschränkt oder belastet ist, kann er nicht frei spielen. Daran könne man in der Gruppenstunde arbeiten, indem man verschiedene Dynamiken einführe, sagt Bauer. Der Therapeut lebt durch sein Instrument etwas vor, indem er langsamer, leiser, schneller oder lauter wird, damit Spannung und Entspannung entstehen. So, sagt die Therapeutin, kommen die Patienten in eine Stabilität und gleichzeitig auch Dynamik, lernen, das gesamte Repertoire an Klanghöhe, Geschwindigkeit und Lautstärke zu spüren und auszuschöpfen. Die größte Herausforderung sei eine freie Improvisation. Dafür übergibt Bauer die Verantwortung gern einem Teilnehmer, der dann Rhythmus oder Intensität vorgibt. Dieser komme so aus der passiven Rolle heraus und erlebe eine gewisse Selbstwirksamkeit. Es wird mit der Zeit eine Form sichtbar, eine narrative Struktur mit Anfang, Mitte, Ende. Es kann auch Dissonanzen geben, ein Aufbäumen. Für viele sei es ein Erfolgserlebnis, aus der Monotonie herauszukommen. Und die Patienten entwickelten konzentrative und integrative Fähigkeiten, sähen, dass das, was die Hand ausführt, auch im Kopf und der Seele angekommen ist. Damit nicht alles so dissoziiert und getrennt ist. Auch das sei ein wichtiger therapeutischer Effekt. Eine methodische Intervention ist das Aufnehmen einer Stunde. Das gemeinsame Anhören schult die Selbstwahrnehmung. Die Patienten versuchen, die eigene Stimme herauszuhören, wie sie geklungen hat. Findet man sie zu laut, zu leise? Hört man die anderen stärker als sich selbst? Was möchte man daran ändern? Musiktherapie ist ressourcenorientiert. Man arbeitet mit dem, was der Patient mitbringt. Davon ist auch Professor Dr. Eckhard Weimann von der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg überzeugt. Kindern mit ADHS sage man nach, dass sie nicht hören könnten, im Sinne von gehorsam sein. Sie vergessen Gesagtes schnell wieder. Doch wenn man gemeinsam Musik macht, muss man hören können, was die anderen machen. Wir betreten einen anderen Kommunikationsmodus, sagt Weimann. Dadurch kommen Kinder auf positive Weise mit einem Erwachsenen in Kontakt. Wenn man dann mit ihnen reflektieren kann, dass das Weghören ein Automatismus ist, ist schon ein erster Schritt getan. Die Kinder hätten oft die Überzeugung gewonnen, ich bin schlecht, ich kann mich nicht konzentrieren. In der Therapie erfahren sie, dass sie sich doch konzentrieren können. Beispielsweise minutenlang dem Ton einer Klangschale nachlauschen können. Etwas, das sich Lehrer oder Eltern nicht vorstellen konnten. Das war der DMW-Podcast für diese Woche. Wir hoffen, er hat Ihnen gefallen. Die Autorin war Jasmin Andresch aus Steinbach. Mehr Informationen zu diesem Thema und weitere spannende Beiträge finden Sie wie immer in der aktuellen DMW oder unter www.thieme.de/dmw. Ihre DMW-Redaktion.